SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Werte für die Welt, zur Lage der Menschenrechte. Im Studio begrüßt sie Jürgen Heilig. Sie sollte ein globaler Standard der Humanität sein. Eine Art Grundgesetz für die Menschheit nach der Barbarei des Holocaust und den Schrecken des Zweiten Weltkrieges. Vor 70 Jahren, am 10. Dezember 1948, verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Grundsätze wie das unbedingte Recht auf Meinungsfreiheit, Wahlrecht, Freizügigkeit oder ein faires Gerichtsverfahren gelten seitdem als fundamentaler Maßstab für politisches Handeln. Auch wenn dies in Afrika oder Ländern wie China oder Saudi-Arabien schon einmal gerne als liberale Ideologie des Westens abgetan wird. Rüstungsgeschäften mit diesen Ländern stand das allerdings selten im Wege. Verspielt der Westen das moralische Kapital, auf das er jahrzehntelang so stolz war? Was ist die Idee der UN-Charta heute noch wert? Professor Beate Rudolph ist Völkerrechtlerin und Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Als 1948 die Charta feierlich verabschiedet wurde, war die Welt sicher nicht besser als heute. Schon damals gab es totalitäre Staaten, die gar nicht daran dachten, die Menschenrechte zu achten. Mittlerweile scheinen aber selbst im Westen scheinbar eherne Grundsätze zu wanken. Das Recht etwa, frei seine Religion ausüben zu können oder, wenn man an Polen denkt, die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien. Sind die Menschenrechte so bedroht wie noch nie, Frau Rudolph?
Nun, ich glaube, die Menschenrechte müssen immer wieder erkämpft und verteidigt werden. Das ist heute nicht anders, als es 1948 gewesen ist. Aber in der Tat sehen wir heute aus meiner Sicht Entwicklungen, die beunruhigend sind. Wir erleben es in viel stärkerem Maße als in der Vergangenheit, dass Menschenrechte grundsätzlich in Frage gestellt werden. Und deshalb ist es so wichtig, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte an sie zu erinnern, sie hochzuhalten, denn sie war letztlich der Startschuss, die Initialzündung für verbindliche Menschenrechte in der Welt, überall für alle Menschen.
Professor Jan Eckel lehrt Zeitgeschichte an der Universität Tübingen und hat sich intensiv mit Fragen der Menschenrechtspolitik beschäftigt. Herr Eckel, wie sehen Sie das? Haben die Menschenrechte in den letzten Jahren an Akzeptanz verloren?
Das ist, glaube ich, schwer zu quantifizieren. Also ganz sicher geht es der Welt heute nicht schlechter als in den beiden Weltkriegen, wenn wir jetzt ein extremes Vergleichsbeispiel nehmen. Andererseits glaube ich, dass es heute sehr viel mehr diktatorische Regime und auch viele schwere Kriege gibt als vielleicht noch Anfang der 1990er Jahre. Die andere Frage ist aber, die sich damit verbindet, wie es um das Bekenntnis zu den Menschenrechten steht. Und das ist natürlich eine Frage, die wir auch gerade an uns richten müssen, an die westliche Politik, an den westlichen Aktivismus. Und da habe ich ein wenig den Eindruck, dass so viele Menschen es auch da gibt, die nach wie vor sich dafür einsetzen, dass Menschenrechte geschützt werden. Doch insgesamt so ein wenig der visionäre Impetus, der visionäre Schwung, die große Idee hinter der Menschenrechtspolitik im Westen verloren gegangen ist.
Christoph von Marschall ist diplomatischer Korrespondent des Berliner Tagesspiegel. Mitte des Jahres haben nun auch die USA ihre Mitgliedschaft im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen aufgekündigt. Verliert der Kampf für die Menschenrechte an politischem Rückhalt?
Er verliert in dem Maß an politischem Rückhalt, in dem er vielleicht auch missbraucht wird für bestimmte Anliegen und nicht als ein genereller Anspruch, der sozusagen ohne Ansehen der Person und des betroffenen Landes durchgesetzt wird. Und das ist in der Tat problematisch. Also ich glaube, wir haben es mit einer Verschiebung des Verständnisses zu tun. Im Kampf um Menschenrechte werden die Menschenrechte auch benutzt, um einseitig für eine bestimmte Partei Werbung zu machen und ihr einen moralischen entweder Angriffspunkt zu geben oder einen Verteidigungspunkt. Und generell werden Menschenrechte stärker in der ideologischen und parteipolitischen Auseinandersetzung benutzt, um zu punkten. Bei dem Ausscheiden der USA oder der Entfernung aus der Menschenrechtskommission, früher und jetzt Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, da geht es ja im Wesentlichen um die Frage, ob das ein Mittel ist, mit dem man Israel und seine Besatzungspolitik politisch bekämpft. Und dann halten das verschiedene Staaten für etwas einseitig, wie das benutzt wird, und sagen dann, das war nicht der Sinn, dann machen wir eben in dieser Art von Arbeit nicht mit und finanzieren auch diese Arbeit nicht weiter, wenn sie, so der Vorwurf, die Menschenrechtsdebatte so einseitig benutzt wird.
Dass sich Potentaten und autoritäre Regime nicht an Menschenrechte halten, ist, wie gesagt, nicht neu. Bilder wie jetzt am Wochenende vom G20-Gipfel, als der saudische Kronprinz vom russischen Präsidenten geradezu geherzt wurde und auch der französische Präsident ihn freundlich begrüßte und niemand in der Runde Anstalten machte, ihn auf die aufsehenerregende Ermordung des Dissidenten Jamal Khashoggi überhaupt einfach nur anzusprechen, die gab es bislang in dieser Ausdrücklichkeit wohl nur selten, Herr Eckel, oder täuscht hier uns nur das Gedächtnis?
Ich glaube, das ist eine Perspektivverzerrung, ehrlich gesagt. Das ist vielleicht ein wenig der Gedanke, dass das, was aktuell gerade um uns herum geschieht, immer auch gleich eine neue Qualität hat. Das sehe ich in diesem Fall, den Sie jetzt angesprochen haben, eigentlich nicht. Weil ich denke, in den letzten ungefähr 40, 50 Jahren ist es eine häufige Situation und ein häufiger Fall, dass auch westliche Regierungen in bestimmten Situationen konkrete Menschenrechtsfragen nicht zur Sprache bringen, weil sie andere Interessen höher gewichten. Das ist eigentlich von der Art her kein wirklich neues Phänomen. Man muss dann im Einzelfall überlegen, ob das begründet ist und berechtigt ist. Und was man vielleicht in diesem Fall überlegen muss, ist eben, wie weit man einen Dialog auch mit einem Staat, mit einer Regierung aufrechterhalten will, die Dinge tut, die nach unseren Wertüberzeugungen und normativen Überzeugungen eigentlich nicht akzeptabel sind. Die Alternative wäre eben auch unter Umständen, sich Möglichkeiten der Kommunikation und damit auch der Einflussnahme zu verbauen.
Nun, es gibt den Spruch aus den, ich glaube, es stammt schon aus den 60er Jahren, die Formulierung, die amerikanische Politiker verwendet haben über autoritäre Regime in Lateinamerika. Und der Spruch war, he's a son of a bitch, but he's our son of a bitch. Also ein autoritärer Herrscher mag moralisch verachtenswert sein, aber er gehört auch zu unserer Seite, er ist unser Verbündeter. Diese Kritik, glaube ich, gibt es auch, solange es Menschenrechte gibt, solange sie anerkannt sind. Und dieser Kritik müssen sich Staaten auch stellen. Ich glaube, es ist notwendig, im Miteinander über auch konkrete Menschenrechtsverletzungen zu sprechen. In welcher Form das geschieht, darüber kann man streiten, ob das öffentlich sein muss auf einem G20-Gipfel oder eben auch im vertraulichen Gespräch. Wichtig aber ist, dass die Position klar markiert wird. Und hier hätte ich mir durchaus auch etwas mehr Zurückhaltung, gerade jedenfalls von Vertretern der Staaten gewünscht, die sich für Menschenrechte einsetzen.
Diese Dinge sind alle nicht neu. Herr Eckel hat ja schon darauf hingewiesen, dass es da unterschiedliche staatliche Interessen gibt. Wir hatten auch früher Versuche, ich sage jetzt mal Henry Kissinger wegen des Vietnamkriegs irgendwo vor Gericht zu stellen oder George W. Bush wegen der Lüge, mit der der Irakkrieg begründet wurde. Aber das sind halt bestimmte ideologische Interessen. Ich glaube, dass diejenigen, die jetzt vor dem G20-Gipfel den Eindruck erweckt haben, man könne ernsthaft erwarten, dass Kronprinz Mohammed Salman in Argentinien sozusagen vor Gericht gestellt wird, die erweckende Erwartungen, die völlig unrealistisch sind, tun der Sache damit überhaupt keinen Gefallen. Es ist völlig klar im internationalen Umgang, dass wenn Leute zu internationalen Gipfeln eingeladen werden, dass sie dort Immunität genießen. Und es gab allenfalls Ausnahmen, wenn internationale Führer vor dem Kriegsverbrechertribunal angeklagt waren, nicht? Also ich sage jetzt mal Fälle wie im Sudan oder der Völkermord in Ruanda oder Milosevic nach den Verbrechen auf dem Balkan. Aber das ist eine völlig andere Situation, das ist nicht die Regel.
Aber symptomatisch für die Haltung westlicher Staaten war doch, dass sich eigentlich kein Regierungs- oder Staatschef mehr getraut hat, Menschenrechte als Wertemaßstab in Frage zu stellen. Jetzt bei Trump hat man den Eindruck, das hat für ihn überhaupt keine Bedeutung mehr.
In der Tat ist es besorgniserregend, dass die USA als ein Staat, der wie wohl kein anderer für Menschenrechte auch gestanden hat, diese Position so nicht mehr vertritt. Das heißt nicht, dass es nicht auch schwere Menschenrechtsverletzungen unter früheren Präsidenten gegeben hat. Aber die Ablehnung von Menschenrechten, von Multilateralismus insgesamt, die aus der Politik von Donald Trump spricht, ist etwas, was aus einer menschenrechtlichen Perspektive höchst besorgniserregend ist. Denn letztlich brauchen die Menschenrechte die Unterstützung der Weltgemeinschaft, um überhaupt die Kraft, den Druck auszuüben, damit Staaten sich an Menschenrechte halten.
Wenn man das jetzt positiv wendet, könnte man ja auch das Verhalten von Trump als ein Ende westlicher Heuchelei interpretieren, Herr Eckel.
Ich glaube, die Heuchelei kommt auf der anderen Seite wieder rein, deswegen da würde ich jetzt nicht so große Hoffnung haben. Ich möchte vielleicht nochmal daran erinnern, ich glaube schon, dass es einen Grund, einen westlichen Grundkonsens über Menschenrechte gab. Ich halte ihn nur nicht für so alt. Ich glaube, dass das ein relativ junges Phänomen ist. Ich glaube, dass es nicht vor Ende der 80er Jahre entstanden ist, wenn wir uns daran erinnern, wie lange noch diktatorische Herrscher wie Pinochet in Chile oder das Apartheid-Regime in Südafrika hofiert wurden aus wirtschaftlichen Erwägungen und dann eben auch hinweggesehen wurde, auch von westlichen Regierungen über die Menschenrechtslage im Land. Nun glaube ich aber tatsächlich, dass also mit Trump zunächst mal in vielerlei Hinsicht eine neue Qualität in die internationale Politik kommt. Und das fängt gar nicht bei Menschenrechten an, sondern da geht es natürlich vor allen Dingen um eine doch sehr klare Aufkündigung des westlichen Bündnisses, der Partnerschaft, des Vertrauens. Ich glaube, da hat sich Trump schon so weit vorgewagt, dass wir hier wirklich es mit einem Einschnitt zu tun haben. Die Frage wird nur sein, auf wie lange Zeit damit die Weichen gestellt sind oder ob es vielleicht in näherer oder Zukunft oder mittelfristig da auch nochmal zu einer Umkehr kommt. Was den Menschenrechtsbereich betrifft, sehe ich im Moment noch nicht so stark, dass sich die USA wegbewegen, weil ich nicht, soweit ich jedenfalls informiert bin, nicht zur Kenntnis genommen habe, dass es wirklich eine dezidierte Absage gäbe gegenüber Menschenrechten. Aber der Prozess, den Sie vorhin angesprochen haben, dass die USA etwa aus der Menschenrechtskommission austreten, das ist tatsächlich schon ein Schritt hinaus aus Kommunikationszusammenhängen, die eigentlich lange Zeit als solche wenigstens funktioniert haben. Ganz egal, wie manipulativ, instrumentell und ideologisch sozusagen die Diskussionen waren. Immerhin ist man im Gespräch geblieben und ich denke, das ist eine Entwicklung, die man wird beobachten müssen. Und das sehe ich tatsächlich auch mit ein wenig Besorgnis.
Wieso ist das ein Vorteil, dass man ausgerechnet dort im Gespräch bleibt? Das klingt ja so, als wäre die Alternative, man redet gar nicht mit den Regimen, die Menschenrechte verletzen. Es gibt x Gesprächsforen. Die Frage ist, ob es sinnvoll ist, an den Beratungen des Menschenrechtsrats teilzunehmen oder eben der UNESCO. Dort haben wir dasselbe Phänomen, nicht, dass die UNESCO halt auch dachte, sie müsste die ganze Zeit über dieses Besatzungsunrecht in den Palästinensergebieten reden, statt sich um ihre eigentliche Arbeit zu kümmern. Nicht? Wenn der Menschenrechtsrat meint, er müsse nun, und das ist nun wirklich eine Absurdität, dass dort arabische Diktaturen beisammen sitzen und meinen, sie müssten die westlichen Länder dazu zwingen, dass wir allein über die Menschenrechtslage in von Israel kontrollierten Gebieten reden, aber nicht über die Menschenrechtslage in diesen arabischen Staaten, die diese Diskussion über Israel fordern. Das ist doch absurd. Das ist doch jetzt nicht die Frage, dass man sagt, wir müssen dort im Gespräch bleiben, weil wir sonst überhaupt keine andere Gesprächskontakte haben. Wir haben x andere Gesprächskontakte und man muss einfach fragen, ob die Debatten in dieser Unterkommission der UNO irgendwie noch zielführend sind, ob man den schönen Schein wahrt, dass man das erhält, bis vielleicht mal bessere Zeiten einkehren, oder ob man, wie Trump sagt, nö, das hat keinen Sinn, das bin ich auch nicht bereit zu finanzieren, diesen Unsinn, und dann verabschiedet man sich eben davon. Wenn ich sage, diesen Unsinn, wollte ich nur Trumps Sicht zitieren. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass meine Meinung ist, dass das Unsinn ist, aber ich finde dieses Argument, dann hätte man ja gar keine Gesprächsmöglichkeiten mehr, das sticht aus meiner Sicht überhaupt nicht.
Was Sie dann aber in Kauf nehmen, ist, dass Sie bestimmte diskursive Grundlagen, die über Jahrzehnte sich entwickelt haben, die über Jahrzehnte auch hier immer wieder hier und da eine kanalisierende Funktion haben, dass Sie die zur Disposition stellen und zu einer Frage der politischen Beliebigkeit machen, in dem Sinne, dass Sie sagen, wenn mir das Organ gerade nicht, das ja gewählt ist, das dürfen wir nicht vergessen, wenn mir das gerade nicht in den politischen Kram passt, dann kehre ich in den Rücken und nur wenn die Zusammensetzung so ist, dass sie mir entspricht, dann bleibe ich drin. Das hat schon zu tun mit einer Absage an bestimmte Selbstverständlichkeiten des demokratischen, letztlich demokratischen Umgangs, wie wir den aus parlamentarischen Systemen kennen. Das Organ als solches wird beschädigt, auch die Organisation als Ganze wird dadurch beschädigt und das halte ich auf keinen Fall für eine gute Entwicklung, auch wenn ich sachlich durchaus die absurden Entwicklungen, die Sie da gesehen haben, erkenne.
Was verschafft Menschenrechten eigentlich Geltung? Eine Charta allein war und ist es ja nicht.
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist ja zunächst mal ein unverbindliches Dokument der Generalversammlung, die aber verstanden wird als ein gemeinsamer Standard der Menschheit, der verwirklicht werden soll. Und das hat sich niedergeschlagen in rechtsverbindlichen Verträgen, also den beiden großen Weltpakten, dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte auf der einen Seite und dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte auf der anderen Seite und dann auch weitere 7 Verträge, mittels derer spezifische Menschenrechtsfragen behandelt werden. Und das ist rechtsverbindlich, völkerrechtlich verbindlich für die Staaten. Und das kann man überhaupt nicht unterschätzen.
Sie sagen für die Staaten. Wer muss sich denn dran halten? Nur Staaten, Unternehmen beispielsweise nicht.
Richtig. Staaten haben die Pflicht, selber Menschenrechte nicht zu verletzen. Das nennt man die Achtungspflicht. Sie haben aber auch die Pflicht, dafür zu sorgen, dass private Menschenrechte nicht verletzen. Und das ist dann auch ihre Aufgabe, etwa, ob das nun in Bezug auf Unternehmen ist und Verletzungen von menschenrechtlich geschützten Gütern oder ob das andere Taten sind. Also nur mal ein Beispiel, auch die strafrechtliche Verfolgung von Mord ist eine Erfüllung der Schutzpflicht aus den Menschenrechten.
Aber Ausbeutung von Textilarbeiterinnen in Bangladesch, Indien und Pakistan durch Unternehmen sind genauso wenig ein Menschenrechtsverstoß wie die Ausbeutung von Hilfsarbeitern in deutschen Schlachthöfen.
Richtig, der Menschenrechtsverstoß liegt darin, dass wenn ein Staat nicht hinreichend private Unternehmen etwa kontrolliert, also in dem Fall des Textilunternehmens, ist es die Rolle von Bangladesch oder Pakistan, die Unternehmen zu kontrollieren, dafür zu sorgen, dass Arbeitsschutzvorschriften eingehalten werden. Und das Gleiche gilt auch hier in Deutschland.
Die Charta ist ein Spiegelbild der Erfahrungen der 40er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Sind diese Menschenrechte noch zeitlos gültig, Herr Ecker?
Der Anspruch ist zeitlos, das würde ich behaupten. Also sie sind zeitlos gültig, sie sind ja ohnehin nur gültig, wenn sie so rechtsverbindliche Form annehmen. Und ich denke aber, man kann natürlich auch dieses Dokument der Allgemeinen Menschenrechtserklärung historisch betrachten. Und da werden wir zunächst mal feststellen, dass ja ganz viele Länder dieser Welt, die ja überhaupt gar nicht zustimmen konnten, weil sie noch unter Kolonialherrschaft standen. Das heißt, das ist eigentlich ein Dokument 1948, was von einer vergleichsweise kleinen Zahl von Staaten überhaupt entwickelt und angenommen wurde.
Gibt es Bestrebungen, den Menschenrechtskatalog zu erweitern angesichts neuer Herausforderungen? In Katowice hat in dieser Woche angefangen, die UN-Klimakonferenz zu tagen. Wäre es nicht zum Beispiel an der Zeit, so etwas wie ein Menschenrecht auf Verfolgung vor Zerstörung der eigenen Lebensgrundlagen mit aufzunehmen?
Nun, ich glaube, die Frage, die sich stellt, ist, was für ein Recht sollte das sein? Ist das ein Recht gegen meinen eigenen Staat? Also das ist ja der Staat, bei dem, in dem ich mich aufhalte. Das ist die typische Konstellation von Menschenrechten. Eine Einzelperson kann Verletzung ihrer eigenen Rechte geltend machen. Und bei dem Klimawandel geht es um Handlungen, die Zusammenkommen von vielen verschiedenen Akteuren in der ganzen Welt. Hier wäre also die Frage, wie könnte ein solches Recht überhaupt aussehen, dass sich dann, soll es sich richten gegen die gesamte Weltgemeinschaft, gegen einzelne Staaten? Und ich glaube, dass die Diskussion darüber uns deshalb wenig weiterhilft, weil es letztlich jetzt schon so ist, dass Menschenrechte relevant sind für den Bereich Bekämpfung des Klimawandels, also beispielsweise, dass die Bekämpfungsmaßnahmen nicht gegen Menschenrechte verstoßen dürfen. Denken Sie an Aufforstungsmaßnahmen oder Ähnliches, wo zum Teil Bauern vertrieben werden, damit etwas angesiedelt werden kann, oder Staudammprojekte, um umweltfreundliche Energie zu produzieren. Also es gibt eine ganze Menge die Menschenrechte sind relevant für Fragen des Klimawandels, aber ein eigenständiges Recht auf Schutz vor Klimawandel wäre eines, bei dem man sich dann fragte, wie könnte denn ein Gericht darüber entscheiden? Was wäre denn das, was tatsächlich man als Einzelperson einklagen könnte? Und ich glaube deshalb, dass die Debatte eher den Menschenrechten schadet, als dass sie den Menschen, uns Menschen hilft, die jetzt darauf warten, dass die Politik einen Wandel einleitet, um die Klimakatastrophe zu verhindern.
Es gibt auch gar keinen Konsens rund um die Welt. Wenn ich jetzt nochmal versuche, mir zu vergegenwärtigen, wie Sie die Frage eingeleitet haben, schon allein die Situationsbeschreibung wird hier überhaupt nicht geteilt. Es ist doch nicht auf der Welt so, dass 192 Staats- und Regierungschefs sich darüber einig sind, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt, der dazu führt, dass in 100 Jahren bestimmte Gebiete der Erde nicht bewohnbar sind, sondern das ist eine bestimmte Sicht in bestimmten Teilen der Welt. Und da mögen auch bestimmte wissenschaftliche Hochrechnungen dafür sprechen, aber das ist kein politischer Konsens, dass das so zu beschreiben ist. Und solange es so einen Konsens nicht gibt und man auch gar keinen Konsens hat, wie man das verhindern kann, inklusive der Bereitschaft, über unverbindliche Absichtserklärungen hinaus einklagbare Zusicherungen zu geben, was man an seiner Wirtschaftsweise ändert, solange kann daraus auch nichts folgen für Bestrafungen oder Verstöße, die gegen irgendeine Charta verstoßen. Das ist, glaube ich, der falsche Weg. Also da glaube ich, da wird versucht, ein bestimmtes, begründetes Weltbild auch den Ländern zu oktroyieren, die dieses Bild gar nicht teilen.
Aber es stellt sich ja dann schon die Frage, die Charta ist aus bestimmten historischen Bedingungen 1948 hervorgegangen. Deshalb gibt es ganz viele Menschenrechte, auf die die Welt eigentlich wirklich stolz sein kann. Jetzt gibt es neue Herausforderungen und die Opfer dieser Entwicklungen sind, Stichwort Klimaflüchtlinge, können sich auf kein Menschenrecht auf Aufnahme zum Beispiel berufen.
Ja, es gibt ja auch kein Menschenrecht, dass ein Mensch sich aussuchen kann, wo er auf der Welt gerne leben möchte.
Na, aber es ist schon so, wenn jetzt ein Klimaflüchtling, also jemand von einem, ich sag mal, einer untergehenden Insel in Deutschland ankäme, seine Insel geht unter, dann könnte man schon sagen, diese Person hat ein Recht auf Schutz. Also wir können sie nicht zurückschicken, sozusagen im Boot und sagen, tut uns leid, du gehst eben dort unter. Das ist sozusagen wäre eine vergleichbare Reaktion, die Deutschland sie auch zeigen muss gegenüber jedem, der etwa aus Bürgerkriegen flüchtet. Also das Verbot des sozusagen der Zurückweisung in den sicheren Tod. Also
da sind wir doch schon bei der ganz umstrittenen Grundvoraussetzung. Es gibt keinen Anspruch darauf, dass man durch lauter sichere Aufenthaltsorte bis nach Deutschland gehen kann, um dann dort seinen Schutz einzuklagen.
Da haben Sie völlig recht. Ich habe ja auch nur gesagt, wenn die Person in Deutschland ankommt. Und ich glaube, das ist genau die Schwierigkeit, dass, mit der wir auch nicht mit einem Individualrecht auf als Klimaflüchtling weiterkommen, sondern was es braucht, ist die Bereitschaft von Staaten, Menschen aufzunehmen, die flüchten müssen, weil ihr Land untergeht. Mhm. Das ist sozusagen etwas, was aber dann nicht im Wege eines Individualrechts funktionieren kann, sondern etwas, wozu es eine Vereinbarung zwischen Staaten braucht.
Wir haben jetzt viel über Menschenrechte in der westlichen Welt gesprochen. Blicken wir doch mal nach Deutschland. Frau Rudolph, Sie haben gerade den jährlichen Menschenrechtsbericht des Instituts an den Bundestag vorgestellt. Der Bundestag hatte das Institut ja vor 20 Jahren auch per Gesetz ins Leben gerufen. Wie fällt denn das Zeugnis 2018 aus?
Nun, wir schauen uns in dem Menschenrechtsbericht, den wir seit 2016 erstellen, schauen wir uns einzelne Bereiche an in Deutschland, um zu fragen, wie ist die Situation, gibt es Handlungsbedarfe? Und in diesem Jahr haben wir uns den Bereich der extremer Form von Arbeitsausbeutung angeschaut. Da geht es um Menschen, die in einem Teufelskreis von Hilflosigkeit gefangen sind, weil sie abhängig sind von Arbeitgebern, weil sie unter dem Mindestlohn bezahlt werden, in menschenunwürdigen Unterkünften untergebracht sind, dort nicht herauskommen, weil sie der Sprache nicht mächtig sind, weil sie Sorge haben, dass sie dann auf der Straße leben müssen. Das ist ein Themenfeld, wo es darum geht zu fragen, wie kann Deutschland sicherstellen, dass diese Menschen ihre Rechte verwirklichen können, also menschenwürdig leben können, dass sie den ihnen zustehenden Lohn bekommen. Ein anderes Thema, was wir uns anschauen, ist die Frage des Zwangs in der Psychiatrie. Da geht es darum, erst einmal überhaupt festzustellen, was wissen wir über Zwang in der Psychiatrie. Denn eins ist klar, aus den Vereinten Nationen, genauso wie vom Bundesverfassungsgericht, wir brauchen eine Entwicklung hin zu einer Psychiatrie ohne Zwang. Und das bedeutet, wir müssen es bestärken, alternative Wege zum Zwang zu finden. Und das dritte Thema, dem wir uns zuwenden, ist das Thema Rüstungsexporte. Die Frage, inwieweit die von Deutschland sich selbst gesetzten politischen Grundsätze für Rüstungsexporte, nämlich dass Menschenrechte ein wichtiger Maßstab sind für die Genehmigung von Rüstungsexporten, inwieweit das tatsächlich umgesetzt worden ist. Unser Ergebnis ist sehr negativ. Wir sind der Auffassung, dass es notwendig ist, hier klare, verbindliche Regelungen in Europa, in Deutschland, aber auch europaweit zu schaffen.
Sie interessieren sich insbesondere für Verletzungen von Menschenrechten durch deutsche Regierungen oder Behörden, staatliche Instanzen. Hat das in den letzten Jahren eigentlich zugenommen?
Das kann man so nicht sagen, sondern wir schauen uns verschiedene Bereiche an. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir in Deutschland die Debatten innerstaat, die eben immer auch ernsthaft anhand von Menschenrechten führen müssen, denn Menschenrechte zeigen sich darin, dass man über die Begrenzungen, die vorgenommen werden, streitet, dass man versucht, die verhältnismäßigen Begrenzungen zu finden. Und als nationale Menschenrechtsinstitution ist das Deutsche Institut für Menschenrechte eben verpflichtet, auf Deutschland zu schauen und zu helfen, dass wir als Staat die Menschenrechte aller beachten.
Das Institut ist ja auch gegründet worden im Zuge einer gewissen Euphorie für Menschenrechte ab Ende der 90er Jahre. Was ist davon eigentlich übrig geblieben, Herr Eckel? Also Sie haben es ja vorhin schon anklingen lassen. Es dominiert ein gewisser Ton der Ernüchterung in der westlichen Welt, auch in Deutschland?
Das glaube ich durchaus. Wenn Sie heute mit führenden Politikerinnen, Aktivisten, Regierungsbeamtinnen, Beamten sprechen, die die 90er Jahre, diese Phase der großen Hoffnung nach dem Ende des Kalten Kriegs miterlebt haben, die werden Ihnen bestätigen, dass damals tatsächlich eine ganz große Erwartung bestand daran, dass man mit Hilfe internationaler Menschenrechtsvorstellungen, und das ging dann bis hin zu den humanitären Interventionen, dass man damit eine bessere, sicherere, friedlichere Welt schaffen könne. Das ist, wenn wir das heute lesen, aus dem Abstand von 25, 30 Jahren, erscheint uns das zum Teil fast blauäugig, weil wir natürlich wissen aus der Rückschau, dass schon 1994 dann einer der schlimmsten Genozide des ganzen 20. Jahrhunderts in Ruanda sich ereignet hat. Wir wissen um den Irakkrieg und alles, was daraus geworden ist. Ich glaube, dass tatsächlich eine große Ernüchterung eingesetzt hat. Und ich glaube, sie hat sehr viel mit den Ereignissen und Entwicklungsketten, muss man sagen, zu tun, die seit den Terroranschlägen auf die USA 2001 und vor allen Dingen dann der amerikanischen Reaktion darauf in Form des Afghanistan- und des Irakkrieges sich ereignet haben. Und ich sehe heute wenig in der Politik und auch nicht in der westlichen Politik, bei allem großen Respekt, den ich habe für die Arbeit, die etwa das Institut von Frau Rudolph macht, die Nichtregierungsorganisationen machen. Ich sehe nicht mehr sehr stark ein emphatisches Bekenntnis zu Menschenrechten als einer Veränderungskraft in der internationalen Politik. Ich sehe ein Bekenntnis zu Menschenrechten im Sinne von etwas, dass man gleichsam, ich überspitze es vielleicht mal, dass man routinemäßig eben bedenken muss. Aber ich glaube nicht, dass wir in einem Moment leben, wo die Hoffnungen auf Veränderung der Welt sich in erster Linie in der Sprache der Menschenrechte artikulieren.
Die Euphorie ist weg und Sie haben eine Ursache schon genannt, Stichwort 11. September. Eine zweite Ursache sind möglicherweise die Erfahrungen von Migration. Wir haben in diesem Jahr viel über die Abschiebung von Sami A. diskutiert in Deutschland, also des mutmaßlichen Leibwächters von Osama bin Laden. Sind wir mittlerweile auch in Deutschland so weit, dass wir einem mutmaßlichen Gefährder nicht mehr so uneingeschränkt umfassendes rechtliches Gehör zubilligen wollen?
Ja, da spricht einiges dafür und die Frage ist halt, inwieweit geht da das deutsche Verständnis zurück oder soll man eher sagen, passt sich an das an, was vielleicht auch anderswo gedacht wird? Ich will das koppeln mit dem, was Herr Eckel gerade angesprochen hat, dieser Begriff der Routine. Nochmal ganz kurz aus Deutschland heraus. Da ist, glaube ich, viel dran, nicht? Also manchmal sieht man Fortschritt auch daran, dass Dinge in Routine übergehen. Mhm. Nicht? Bei denen jeder schwierige Besuch, ob das nur China ist oder dann Begegnung mit Herrn Erdogan, nachdem er viele Journalisten eingesperrt hat, die werden ja auch geradezu daran gemessen, dass westliche Regierungen beweisen müssen, dass sie in Hintergrundgesprächen, wie sie auch immer behaupten, diese Fälle angesprochen haben. Mhm. Und dann muss das nach einer gewissen Zeit, muss jemand entlassen werden. Das ist sozusagen nochmal nach außen. In der Tat hat man den Eindruck, das ist zu einer Routine geworden. Da hat sich ein bestimmtes neues Maß des Umgangs eingepegelt. Aber gleichzeitig hat man dann nicht mehr das Gefühl, dass sich dynamisch was nach vorne bewegt. Das ist der Fall nach außen. Und nach innen gibt es natürlich inzwischen Reflexionen. Wie gehen wir mit Menschen um, die selber Menschenleben gefährden und in welchem Maße muss man denen Rechte zubilligen, wo andere sagen, nee, die haben sie halt durch ihr Auftreten verwirkt, sind ja nicht Bürger unseres Staates. Und die Frage ist halt wirklich schwer, auch in der Öffentlichkeit, glaube ich, zu erklären, dass bestimmte Rechte des Umgangs absolut gelten, selbst wenn die Betreffenden sich nicht an die Rechte ihres Gastlandes, an die Rechtsordnung ihres Gastlandes halten. Aber ich glaube, dass der Fall Sami A. schon zeigt, da sind ja zwei Behörden im Clinch miteinander gewesen, nicht? Also wer ist sozusagen schneller, die ausweisen wollen, die das dann auch verzögert nur denen mitteilen, die für den Rechtsschutz zuständig sind. Und dann haben wir diesen innerdeutschen Wettlauf oder diese Widersprüchlichkeit, wo vor der Öffentlichkeit doch am Ende relativ klar wird, dass hier zwei unterschiedliche Behörden unterschiedliche Ziele verfolgt haben.
Herr von Marschall, wenn ich einhaken darf, Sie haben zu Recht gesagt, dass man das der Bevölkerung vermitteln muss, warum Menschen bestimmte Rechte haben, auch wenn sie keine deutschen Staatsangehörigen sind. Ich glaube, dass das insofern aber nichts Neues ist, als wir ja Ähnliches erlebt haben in den 70er Jahren, Rote Armee-Fraktion, Einschränkungen von Rechten. Und auch da gab es die Wahrnehmung, naja, wer sich so außerhalb der Rechtsordnung stellt, der hat ja gar keine Rechte verdient. Also ich glaube, das müssen wir immer wieder bekräftigen. Ja. Das Neue allerdings, was ich sehe, ist, dass, weil jetzt der Blick gerichtet wird auf Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, dass die Menschenrechtsidee damit untergraben wird, weil plötzlich gesagt wird, naja, Fremde unterliegen einem schwächeren Recht. Die darf man auch, also da wird leichtfertiger sozusagen dafür argumentiert, sie in eine lebensgefährliche Situation zurückzuschicken. Und das bei Personen, die als Gefährder bezeichnet werden, wobei es im Grunde unmöglich ist, wenn man einmal als Gefährder bezeichnet wird, selber da aus dieser Qualifikation wieder herauszukommen. Mhm. Also ich will damit nur sagen, dass auf der einen Seite, glaube ich, wir etwas erleben, was bei Menschenrechten immer notwendig ist, nämlich zu bekräftigen, was ist eigentlich der Kern der Menschenrechtsidee, dass jeder Mensch die gleiche Würde und die gleichen Rechte hat. Und auf der anderen Seite die besondere Herausforderung, die sicherlich durch Globalisierung entstanden ist, nämlich dass Migranten die gleichen Rechte abgesprochen werden.
Also Menschenrechte sollen ja eigentlich universal gültig sein, für jeden gleichermaßen. Und was wir erleben, so verstehe ich Sie jetzt gerade, Frau Rudolph, ist im Prinzip eine schleichende Umdeutung, dass Gewährung von Menschenrechten oder die Einhaltung von Menschenrechten gebunden wird plötzlich an das Vorliegen einer bestimmten Staatsangehörigkeit oder an Wohlverhalten. Das hat aber mit Menschenrechten ja nichts mehr zu tun, Herr von Marschall.
Ja, zu Beginn der Sendung haben wir ja kurz geschildert, wie das entstanden ist. Und das, bitte korrigieren Sie mich, Frau Rudolph und Herr Eckel, aber dass der ursprüngliche Idee war, einen Standard zu setzen, wo jeder Bürger gegen seinen eigenen Staat bestimmte Grundrechte durchsetzen kann. Und erstmal haben wir doch diese Verschiebung im Verständnis, dass wir jetzt in Deutschland so tun, als würden wir sagen, naja, das ist jetzt nicht nur gegenüber seinem Staat, sondern im Prinzip sind die Deutschen auch noch dafür zuständig, ob ein Algerier in Algerien seine Rechte durchsetzen kann. Oder wir müssen verhindern, dass das nicht so klappt. Das ist aber gar nicht die Ursprungsidee. Die Ursprungsidee, und ich klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu absolut, aber der erste Schutzgedanke war doch, wir müssen eine Grundlage schaffen, auf denen Bürger gegenüber ihrer eigenen Regierung etwas durchsetzen können.
Nein, das gerade nicht. Die Allgemeine Erklärung spricht ja davon, dass jeder Mensch die gleichen Rechte und Würde hat.
Ja,
und die Rechte
klar.
Gegen den Staat, wo er sich aufhält. Also das muss nicht der eigene Staat sein, sondern gegen den Staat, der über ihn in dem Moment Herrschaftsgewalt ausüben kann. Also auch der Tourist, der in Deutschland ist, der Unternehmer, der Deutsche, der sich in Bangladesch befindet, alle sie genießen gegenüber dem jeweiligen Staat, wo sie sich befinden, die Menschenrechte. Und ich glaube, das ist eben auch genau die Kernidee. Und der Versuch, die Menschenrechte zu Bürgerrechten zu machen, der ist mit der Menschenrechtsidee nicht vereinbar.
Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, dass ich aktuell schon davon sprechen würde, es gebe tatsächlich einen mehr oder weniger bewussten Versuch, Menschenrechte in Bürgerrechte umzudeuten. Ich glaube aber tatsächlich, was wir noch etwas mehr machen sollten, wäre darüber zu reflektieren, was das eigentlich alles, das, was wir gerade jetzt zuletzt diskutiert haben, über uns selber aussagt, über unsere Gesellschaft aussagt. Und ich glaube, es sagt aus, dass wir uns, und nochmal, ich würde das herleiten vom Beginn des 21. Jahrhunderts, dass wir uns in einer Situation eines gesteigerten Bedrohungsgefühls befinden. Das hat natürlich sehr viel mit Terrorismus zu tun. Ich würde vielleicht nicht, Frau Rudolph, den Passepartout der Globalisierung hier ins Spiel bringen, weil Globalisierung immer alles und damit dann eben auch gar nichts erklärt. Aber es ist natürlich so, dass sich eigentlich alle westlichen Gesellschaften, das sind nicht nur Polen und Ungarn, sondern das passiert bei uns genauso und das passiert in Großbritannien auch, sich bedroht fühlen in großen Teilen durch Migrationsbewegungen. Und insofern sind wir in einer Situation, wo tatsächlich, und das halte ich schon für eine Sache, die man mindestens sehr genau beobachten muss, wo tatsächlich vermehrt darüber nachgedacht wird, ob man nicht vielleicht unter bestimmten Ausnahmezuständen von einem absoluten Menschenrechtsstandard abweichen muss. Das sind allerdings die Diskussionen, die wir in den USA natürlich mit großer Schärfe und großer Breite diskutiert gesehen haben, im Gefolge der Gesetze, der Antiterrorgesetze der Bush-Junior-Regierung. Und dieser Moment ist nicht vorbei, in dem sind wir mittendrin. Und das heißt, wir müssen uns erstmal klar werden darüber, dass wir es hier mit ganz sozusagen akuten Bedrohungsgefühlen zu tun haben. Und die mögen tatsächlich dazu führen, dass man eben glaubt, Konzessionen machen zu müssen gegenüber menschenrechtlichen Standards.
Es geht aber nicht nur um Bedrohungsgefühle. Also wenn man sich zum Beispiel ansieht, die Diskussion über Höhe von Sozialleistungen für Deutsche bzw. für Zuwanderer. Da wird ja oft eingewendet, dass Flüchtlinge doch bitteschön mit einem etwas niedrigeren Satz sich zufrieden geben müssen. Das ist aber menschenrechtlich, Frau Rudolf, eigentlich völlig ausgeschlossen, oder?
Genau, das hat das Bundesverfassungsgericht in klaren Worten gesagt. Die Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht relativierbar. Das heißt, Sozialleistungen dürfen nicht davon abhängig gemacht werden, ob jemand ein Geflüchteter ist oder ein deutscher Staatsangehöriger.
Und das Bundesverfassungsgericht wird jetzt im Januar auch darüber entscheiden, ob Kürzungen in Höhe von 30% bei Hartz-IV-Empfängern überhaupt verfassungsgemäß sind, auch menschenrechtlich zulässig, weil, wenn ich das so richtig verstehe, Frau Rudolf, Sie gehen davon aus, Hartz IV ist eigentlich Existenzminimum und das darf eigentlich nicht gekürzt werden.
Ja, der UN-Ausschuss über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte hat jetzt in diesem Herbst Deutschland turnusgemäß überprüft und hat in diesem Kontext dringend dazu aufgerufen, die Sanktionenregelungen im Sozialgesetzbuch 2 zu verändern, weil bei jungen Menschen bis 25 ist es so, dass sogar die Sozialleistungen ganz gestrichen werden können, wenn man etwa Termine verpasst, also als Sanktion verhängt werden können. Aber auch wenn es in Anführungsstrichen nur um 30% geht, ist ja deutlich, es geht um eine Kürzung dessen, was das Existenzminimum bei uns ausmacht. Und insofern ist eine Kürzung dann jedenfalls nicht mehr hinnehmbar, wenn das physische Existenzminimum damit unterschritten wird. So wird es aus den Empfehlungen des Ausschusses deutlich und ich hoffe, dass das Verfassungsgericht sich diese Überlegungen auch zu eigen macht.
Laut einer jüngsten Mnet-Umfrage sehen das aber 2/3 der Bundesbürger anders. Die finden Sanktionen gegenüber Hartz-IV-Empfängern im Prinzip gut, zumindest solange sie selber nicht davon betroffen sind. Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul hat ja schon mal in einem anderen Zusammenhang davon gesprochen, dass man ein bisschen mehr auf das Rechtsempfinden der Bürger Rücksicht nehmen muss. Muss man als Menschenrechtsverteidiger nicht aufpassen, dass man es nicht übertreibt, Herr von Marschall?
Ja, es gibt jedenfalls da ein Spannungsverhältnis, nicht? Also ich würde natürlich nicht sagen, wenn das Rechtsempfinden des Volkes, um das mal so abstrakt zu sagen, bestimmte gesetzliche oder Grundrechte-Regelungen nicht akzeptiert, da muss man halt umso schlechter für die Grundrechte. So eine Gleichung geht überhaupt nicht. Aber dass es letzten Endes eine Akzeptanz geben muss und dass zum Teil die Dinge auch anders gesehen werden in Ländern, als wir sie hier diskutieren. Es geht ja nicht nur um Fragen des Unterhalts und der Würde, sondern in Amerika und ich glaube auch in Frankreich würden sie der Argumentation begegnen, ja, wenn jemand genau weiß, dass sein Aufenthaltsrecht davon abhängt, dass er oder sein Schutz davon abhängt, dass er eben nicht gegen die Landesgesetze verstößt und nicht vielleicht noch Schaden für Leib und Leben anrichtet in Form von Vergewaltigung und so weiter, das wusste der doch. Da kann man doch nicht sagen, dass er dann trotzdem Abschiebeschutz genießt, nicht? So würde man dort argumentieren, das würde auch mindestens mit 2/3 Mehrheit in Amerika so eine Argumentation getragen. Und das beißt sich natürlich mit der Argumentation, wie sie jetzt Frau Rudolph zum Beispiel vorgetragen hat. Und ich wollte es auch gar nicht als Argument gegen Frau Rudolph benutzen, sondern sie argumentiert ja in ihrer Gedankenentwicklung völlig logisch, nicht? Also man kann letzten Endes Grundrechte nicht deshalb einschränken, weil möglicherweise die Bürger da draußen da nicht immer mitkommen, wie das argumentiert wird. Das wäre ja zu wenig. Aber da ist ein Spannungsverhältnis. Wenn sich Recht auf Dauer nicht auf eine Akzeptanz stützen kann, dann wird es halt problematisch.
Es drängt sich auf, dass Menschenrechte im Zeitalter von Populisten, die Vorrechte für Einheimische propagieren, aufgrund ihres universalen Geltungsanspruchs ja eine besondere Provokation darstellen, der man sich vorher gar nicht so bewusst war. Was kann man denn dieser schleichenden Umdeutung entgegensetzen?
Also ich würde zunächst mal den Befund teilen. Ich glaube auch, dass der Vorrang der eigenen Nation, der postuliert wird, eben in Teile dieser neuen rechten Bewegung und Parteiung, dass der prinzipiell auch eine Absage an Menschenrechte enthält oder enthalten kann. Ich glaube aber zu beobachten, aber ich lasse mich da auch gerne korrigieren, dass es tatsächlich eine Art von Frontalangriff auf diesen Gedanken auch noch nicht gegeben hat. Also dass das vielleicht auch noch etwas ist, eine Strategie, eine Linie, die eben in diesen Bewegungen und Gruppierungen noch nicht entdeckt und noch nicht betrieben worden ist. Was man dem entgegensetzen kann, ist zum einen das Bekenntnis und zum anderen das Argument. Und letzteres ist vielleicht noch wichtiger. Ich glaube, da kann man ganz gut anknüpfen an das, was Frau Rudolph ganz am Anfang sagte. Menschenrechte gelten nicht, wenn Menschen nicht davon überzeugt sind, dass sie richtig sind. Das heißt, man muss Überzeugungsarbeit leisten und man muss natürlich auch Fehlentwicklung beobachten. Wir können auch nicht alle Probleme der Menschheit mit Menschenrechtsargumenten lösen, aber wir müssen, glaube ich, für die Überzeugung, die wir haben und von denen wir glauben, dass sie sich menschenrechtlich sichern und durchsetzen lassen, für die müssen wir einstehen.
Ich bin in einer Hinsicht optimistisch, in der anderen weniger optimistisch als Sie, Herr Eckel. Ich bin weniger optimistisch in der Einschätzung des Frontalangriffs auf Menschenrechte. Ich finde, diejenigen, die völkische Ideologien vertreten menschenrechtsfeindliche Positionen, vertreten genau das Unterminieren der Menschenrechte. Auf der anderen Seite bin ich optimistischer als das, was jetzt in unserer Diskussion angeklungen ist, weil mich zum Beispiel das sehr beflügelt, dass fast eine Viertelmillion Menschen auf die Straße gegangen ist in Deutschland, um unter der Überschrift unteilbar für Menschenrechte zu demonstrieren, um zu sagen, jeder von uns setzt sich für Menschenrechte ein in verschiedenen Kontexten, aber wir alle sind verbunden durch die Idee der Menschenrechte und das wollen wir bekräftigen. Und das finde ich eigentlich etwas, was es viel stärker gilt, auch weiter zu stärken. Und ich sehe da eigentlich auch die große Chance für uns, dass die große schweigende Mehrheit, die für Menschenrechte nach wie vor steht, sich auch immer wieder genau dieses Gehör verschafft.
Ja, ich bin um auf den ersten Teil nochmal zu kommen, ich bin völlig Ihrer Meinung, dass rechtsextreme und völkische Positionen sich nicht mit Menschenrechten vertragen. Aber ich finde es doch interessant zu beobachten, und das betrifft nicht nur Deutschland, das betrifft auch die weltweite Situation, dass es nicht sehr viele dezidierte, also das heißt erklärte Angriffe auf den Menschenrechtsgedanken als solchen gibt. Das heißt, es geht bis hin zu Putins Russland, wenn Sie sehen, wie die Ukraine und Krimpolitik begründet worden ist, wo auch tatsächlich mit Rechtsfiguren gearbeitet worden ist, mit dem Gedanken auf Selbstbestimmungsrecht. Das ist natürlich ganz offenkundig instrumentell, nur der Begriff ist trotzdem verwendet worden. Das heißt also, ich glaube, wenn ich auf der einen Seite sage, wir sind in einem Moment, wo Menschenrechte ihre visionäre Kraft ein wenig eingebüßt haben, dann beobachte ich auf der anderen Seite eher, dass auch sozusagen die offene Absage, der Kampf gegen Menschenrechte, und zwar der ausgesprochene Kampf, dass sich jemand hinstellt und sagt, das ist eine verkehrte Idee, das geht nicht, das muss zurückgenommen werden, das beobachte ich nicht so viel.
Christoph von Marschall, Sie haben am Sonntag bei Anne Will von einer Herrschaft des Rechts gesprochen, das in diesem Fall gegen Wladimir Putin im Ukraine-Konflikt durchgesetzt werden muss. Was müsste aus Ihrer Sicht getan werden, um die Herrschaft der Menschenrechte ohne Einschränkungen durchzusetzen?
Ich glaube, dass das ein wichtiges und gutes Ziel ist, aber dass man nicht realistischerweise erwarten kann, dass das sich leicht umsetzen lässt in der vorhersehbaren Zeit. Ich meine, vorhin ist ja schon gesagt worden, wie eben aus einer zunächst unverbindlichen Erklärung dann eben doch mehrere rechtsverbindliche Verträge wurden, die man dann auch möglicherweise einklagen kann. Aber die Zahl der Länder, in denen sie einklagen können, ist halt doch begrenzt. Da sind wir wieder bei den Unzulänglichkeiten der Vereinten Nationen, die halt mehrheitlich nicht aus Demokratien und Rechtsstaaten bestehen, sondern die Mehrheit ist eine andere. Und insofern ist das sozusagen etwas, was immer wieder ausgehandelt wird, was man durch das Gespräch und den Druck erreichen kann und was man eben nicht erreichen kann. Generell Wenn ich sozusagen das mehr in einer jahrzehnteübergreifenden Bilanz sehe, dann finde ich, dass wir heute wesentlich besser dastehen als in den 40er oder 50er Jahren, was die Geltung und die Akzeptanz von Menschenrechten betrifft. Und einschränkend muss man sagen, dass man das Gefühl hat, dass es gegenüber den 90er Jahren, das ist ja vorhin auch schon gesagt worden, dass wir zumindest jetzt in den letzten Jahren einen gewissen Rückgang bei der Geltung erleben, weil mehr und mehr Staaten, von denen wir gehofft hatten, dass sie sich öffnen, ich nenne nur mal China, Russland, die Türkei, sich in den letzten Jahren in eine andere Richtung bewegt haben. Es wird wieder etwas diktatorischer, etwas autoritärer. Und das ist eine Phase, von der wir nur hoffen können, dass wir sie wieder drehen können in der Dynamik.
Werte für die Welt zur Lage der Menschenrechte. Das war heute unser Thema. Hier im SWR2-Forum im Studio zu Gast waren Christoph von Marschall, diplomatischer Korrespondent des Berliner Tagesspiegel, Professor Jan Eckel, Zeithistoriker an der Universität Tübingen und Professor Beate Rudolph, Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Ihnen dreien ganz herzlichen Dank. Durch die Sendung begleitete Sie heute Jürgen Heilig.